Diese Sendung wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick
und Markus Babbel.
Lieber Markus, hallo.
Hallo Cedric, ich grüße dich.
Du hör mal, bisschen historisch ist jetzt schon, ne? Weil es ist die letzte Folge 2025 und in diesem Jahr haben wir ja den Podcast begonnen. Ein schöner, warmer Tag im Mai, jetzt haben wir einen bitterkalten Tag im Dezember. Und es war ein turbulentes Jahr, wie ich fand, also privat, beruflich, fußballerisch sowieso auch, also viel passiert. Welches Jahresresümee ziehst du?
Ja, es wie du richtig sagst, es war von allem etwas dabei. Es waren tolle Momente dabei. Es waren Momente dabei, wo mich aufgeregt haben, wo wir auf den Sack gegangen sind und dann aber auch wieder schau mal, was nicht passt, wird passend gemacht, ist so ein Lebensmotto von mir und das habe ich, glaube ich, dieses Jahr wieder ganz gut hinbekommen. Auch wenn welche Dinge eben nicht so gerade gelaufen sind. Gott sei Dank, ich habe tolle Menschen am Start, ob es Familie ist, ob es die Freunde sind. Also ich bin auch nicht allein, you never walk alone. Und von daher war das wirklich ein spannendes Jahr, sagen wir es mal so.
Ja, also eigentlich das pure Leben, ne? Mit allen Höhen und Tiefen, mit der Dynamik, die es eben so mit sich bringt. So ein klassisches Jahr. Und ich glaube, so ein bisschen wird das 2026er auch so laufen. Also wäre ja auch sonst langweilig.
Ja, ein bisschen Action braucht man. Ja. Solange alle gesund bleiben, alles andere kriegt man dann schon irgendwie hin. Das ist immer wichtig, dass in der Familie, Freunde, dass da den Leuten einfach gut geht und alles andere bastelt man sich einfach dann zusammen. Auch wenn es mal nicht passt, dann wird es halt passend gemacht.
Genau, ist ein gutes Motto, merke ich mir für die ein oder andere Situation nächstes Jahr. Ich bin ja Steinbock und da ist eh mal so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, aber vielleicht so ein bisschen mehr Flexibilität. Ja, mal schauen, was das nächste Jahr so mit sich bringt. Ich bin ansonsten auch sehr zufrieden. Apropos zufrieden ist sicherlich auch nochmal mehr Florian Wirtz. Nach dem Spiel mit der Vorlage gab es jetzt das Match mit dem Tor. Sein erstes für den FC Liverpool gegen die Wolves, gegen den Tabellenletzten, gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten, hat er 3 Minuten vor dem Halbzeitpfiff das 2:0 gemacht, das spielentscheidende Tor. Durch Bueno kamen die Wolves nochmal ran, aber dann war es das auch schon. Also 3 Punkte für Liverpool, unter anderem eben durch den Wirtz-Treffer. Erst Vorlage, jetzt Tor. So ein bisschen ist das der Trailer für den Hauptfilm, der dann nächstes Jahr folgt? Also ist Wirtz im Kommen beim FC Liverpool?
Ja, das auf alle Fälle. Also der ist einer der wenigen Lichtblicke für mich in dieser Mannschaft. Gerade gestern gegen Wolves auch sich wieder extrem schwer getan. Es ist alles knorzig und wirklich mit Frimpong, Wirtz und Ekitete, die 3 Neuen, das waren so Lichtblicke und da geht nicht viel. Ja. Und das sind so, Gott sei Dank, Florian kommt immer besser, spielt unglaublich fleißig. Also das muss ich wirklich sagen, der Junge, der marschiert. Mich würde mal echt die Kilometerzahl bei ihm interessieren, weil das ist echt sagenhaft. Das ist auffallend, wie viel der unterwegs ist. Nicht nur offensiv, sondern eben auch defensiv. Das hat mich riesig gefreut, dass endlich mal diese Last da auch von den Schultern abgefallen ist. Das hast du auch gemerkt beim Jubel. Der Junge hat sich richtig gefreut und das hat er sich absolut verdient. Und wie gesagt, für mich einer der wenigen Lichtblicke, weil das ist nicht das Gelbe vom Ei, was Liverpool gerade im Moment auf den Platz bekommt.
Nee, überhaupt nicht. Was würdest du denn sagen, wo ist er denn angesiedelt, der Florian Wirtz? Also wenn man jetzt die Kicker-App öffnet, steht unter Position Sturm. Für mich ist er immer noch ein offensiver Mittelfeldspieler.
Ja, absolut.
Also eher Mittelfeld.
Ja, er kommt von links weg, ja. Dadurch musste Gakpo, was ich ein bisschen schade finde, weil bis dahin fand ich eigentlich Gakpo noch mit den gefährlichsten Angreifer. Der musste jetzt wegen Flo Wirtz so ein bisschen weichen. Und dann ist er so, dann darf er von da aus mehr oder weniger als Freigeist sich auf dem Platz bewegen. Ja, und wie gesagt, er ist unglaublich fleißig. Er hat meines Erachtens zwar einen extrem fleißigen Kerkesch neben sich, aber der halt fußballerisch einfach limitiert ist. Dadurch kommt, ja, der kann auf seine Ideen gar nicht einstellen. Der kapiert das gar nicht, was der Florian dann von ihm will. Und mit Hugo, das glaube ich, funktioniert sehr, sehr gut. Die zwei verstehen sich, aber das ganze Programm, ja, das ist noch nicht so da, wie es letztes Jahr noch war. Und wieder Standard-Gegentor, du wirst ja verrückt. Bei jeder Standardsituation kriegst du mittlerweile Schweißbären, weil du damit rechnest, dass du eins bekommst. Und das ist, finde ich, sensationell, dass sie das nicht in den Griff bekommen. Also da haben sie dann selbst gegen die Wolves, mussten sie hinten raus nochmal zittern, ja, weil bei 2-1 zu 11, wie es ist, sie schmeißen alles nach vorne und dann wird das Ganze auch schon nochmal ein bisschen eng.
Total. Aber es hat gereicht und es reicht dann, um auf Platz 4 zu überwintern. Also immerhin direkter Champions League, Rang 32 Zähler, 7 Punkte hinter dem dritten Aston Villa. Aber immerhin Rang 4 für den FC Liverpool, 3 Punkte vor Chelsea, 3 Punkte vor Man U und 4 Punkte vor Sunderland. Apropos Sunderland. Ich würde sagen, wir beginnen heute mal so ein bisschen anders als sonst und sprechen zunächst mal über die Aufsteiger und dann über das Meisterschaftsrennen vorne, weil das sind so die Themen, die ich mir rausgesucht habe. Florian Wirtz, klar, muss sein. Den haben wir jetzt mal ganz kurz besprochen und sind uns auch einig, dass er Fahrt aufnimmt, dass er 2026 nochmal einen drauflegen kann und dass das vielleicht dann auch so sein Liverpool-Jahr wird und er dann so performt, wie man sich das von Anfang an für ihn erhofft hat. Jetzt sprechen wir aber ganz kurz über die Aufsteiger, denn die sind deutlich besser unterwegs als noch in der vergangenen Spielzeit. Das haben wir schon mehrfach festgestellt. Da war es so, dass am Ende des Tages die drei Aufsteiger auch wieder schön unten standen und zwar mit weitem Abstand zum nicht-roten Bereich, gingen allesamt wieder direkt runter und diesmal ist das alles so ein bisschen anders. Sunderland, die haben heute, wir nehmen ja am Sonntagabend auf, damit am Montag die Folge auch frisch erscheint, direkt nach dem 18. Spieltag. Sunderland, die haben gegen den anderen Aufsteiger Leeds United 1-1 gespielt. Hätten die gewonnen, die Jungs rund um Granit Xhaka, den Ex-Bayern 04-Akteur, dann wären sie sogar auf der 5 gewesen. Man stelle sich das vor, ne, überwintern auf Platz 5, Wahnsinn. So ist es nur in Anführungsstrichen Platz 7, aber eben nur ein Punkt hinter der 5 und alles noch drin nach 18 Spieltagen. Natürlich trotzdem eine brettstarke Vorstellung vom FC Sunderland. 18 Spiele, 28 Punkte als Aufsteiger. Wer hätte das gedacht? Für Leeds war der Punkt fast noch wichtiger. Damit noch ein Punkt mehr Abstand auf den roten Bereich. Leeds jetzt auf der 16-20 Zähler und damit 7 Punkte Vorsprung auf den direkten Abstiegsbereich, wo eben West Ham als 18. steht vor Burnley, dem dritten Aufsteiger. Sprechen wir auch noch drüber. Und den Wolves, die weg sind. Wo fangen wir an? Fangen wir mal an mit dem Spiel Sunderland gegen Leeds. Du hast es gesehen, Markus.
Ich habe es mir angeschaut und Leeds wird etwas enttäuscht nach Hause gefahren sein, weil da war mehr drin, ja, gegen wirklich ein normalerweise heimstarkes Sunderland. Haben sie das Heft des Handels in der Hand gehabt, haben auch sich mehr Torschancen erarbeitet. Und dann, wie halt so ein Spiel ist, und dann musst du doch wieder froh sein, dass du einen Punkt mitnimmst, weil Granit Xhaka natürlich einen Traumpass zum 1-0. Das war natürlich sensationell gespielt von ihm, hat einen tollen Steckpass auf Adinga, hat er da gespielt und der hat das Ding wunderbar reingezimmert. Und dann hat Leeds ganz klar das Heft des Handels in der Hand, hat auch Chancen kreiert, müssen dann froh sein, dass sie nicht kurz vor der Halbzeit noch das 2-0 bekommen oder probably hätte sogar die Chance gehabt, noch eins nochmal. Also da kannst dann ganz blöd laufen, dann gehst du mit 2-3-0 in die Halbzeit und weißt gar nicht warum. Ist nicht passiert und dann kamen sie raus und dann haben sie noch mehr Gas gegeben und dann haben sie Sunderland völlig im Sack gehabt. Und Calvert-Lewin sofort nach der Halbzeit das 1-1 erzielt. Und dann haben sie bis zur 60. sie richtig eingeschnürt, eine Torschance nach der anderen. Auch Anton Stach, finde ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, sehr präsent auf dem Platz gewesen. Und ja, da war Sunderland am Schwimmen und so ab der 65. haben sie es dann wieder geschafft, da das einigermaßen in den Griff zu bekommen. Aber wie gesagt, Leeds war in meinen Augen die klar bessere Mannschaft und werden enttäuscht sein, dass sie für die gute Leistung, die sie gezeigt haben, ja nicht mehr mitnehmen. Auf der anderen Seite, ich habe es erwähnt, also wenn Sunderland vors Tor kommt, dann war es brandgefährlich, aber sie sind halt nicht oft gekommen. Also das war ein sehr unterhaltsames Spiel zwei Aufsteiger, wo ich sage, wow, das war richtig gut zu machen.
Ja, genau. Und damit eben Sunderland auf der 7, Leeds auf der 16. Du hast gesagt, Leeds näher dran an den 3 Punkten. Ich habe gerade gesagt, schon 7 Punkte Vorsprung auf den 18. West Ham. Ich glaube, Klassenerhalt ist für Leeds United das erklärte Ziel. Schaffen sie das?
Ja, ich bin überzeugt davon. Ich glaube, dass sie einfach zu hohe Qualität dann haben. Sie wirken eingespielt, sie wirken homogen, sie lassen sich auch von Niederlagen nicht aus dem Konzept bringen. Aber es müssen alle Spieler am Start sein. Also wenn es Ausfälle gibt, man hat es gesehen, wenn Anton Strach auch nicht dabei ist, dann haben sie es schon, dann wird es schon schwieriger. Ja? Also es müssen alle am Start sein, dann bin ich überzeugt davon, dann haben sie die Qualität drin zu bleiben. Aber sie müssen bis zum Schluss müssen sie kämpfen. Und ich würde es ihnen gönnen, weil, wie gesagt, ich durfte mal in Leeds spielen. Das ist schon auch eine besondere Atmosphäre da dort. Und das würde mich freuen, wenn so ein Traditionsverein dann eben auch drin bleibt.
Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Ich fände es auf jeden Fall auch schön, weil man weiß halt, wie groß der Sprung ist von der zweiten in die erste Liga, auch was die finanziellen Gegebenheiten angeht, da bist du erstmal so ein bisschen der hinter der Musik hinterherläuft, und das ist nicht ganz so einfach, dann eben die Klasse zu halten. Deswegen war das in den letzten Jahren, ja vor allem auch im letzten Jahr, so, dass die drei Aufsteiger mit Abstand auch wieder runtergingen. Jetzt Sunderland auf der 7, Leeds mit entsprechend Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. Auf einem Abstiegsplatz auf der 19 steht Burnley, 0-0 gegen Everton, 6 Punkte Rückstand aufs rettende Ufer, und das hast du ja schon am Anfang der Saison gesagt, eine für dich der schwächsten Mannschaften der Premier League. Ne? Und deswegen wahrscheinlich auch neben den Wolves dein erster Abstiegskandidaten-Tipp.
Ja, habe ich ja vorweg gesagt. Und nichtsdestotrotz lobe ich sie, weil sie geben nicht auf. Sie fighten. Es sind ganz selten mal ein Spiel dabei, wo sie überhaupt keine Chance haben. Es ist halt einfach diese individuelle Qualität, was fehlt. Weil sie haben die Möglichkeiten, sie machen sie halt nicht. Und nichtsdestotrotz spielen sie 0-0 gegen Everton, auch weil ein bisschen Glück mit dabei war. Aber sie werden nie abgeschlachtet, weil sie einen guten Charakter hat, weil sie fighten, weil sie alles geben, um Punkte zu sammeln, um in der Premier League zu bleiben. Da sage ich großen Respekt an Burnley. Aber mir fehlt die Fantasie, dass sie drinnen bleiben. Wolves, klar, die sind schon weg, und Burnley und West Ham, klar, die haben noch eine gewisse Chance, ist da natürlich da, aber es wird schon schwer. Ja. Und wenn die anderen ihren Job machen, dann gehen sie runter. Dann hast du musst hoffen, dass ein Verein in so einen Strudel reinkommt, wo sie dann eben nicht mehr stoppen können, wo vieles dann zusammenkommt, und du musst wirklich es immer schaffen, ans Maximum zu gehen. Und dann, ja, wie gesagt, mir fehlt da die Fantasie.
Kann ich absolut verstehen. Ich habe während der bisher gespielten Saison, ich glaube, 2 Spiele über volle Länge gesehen von Burnley von den 18 und ein paar in der Zusammenfassung. Aber das sieht eben etwas limitiert aus, und das reicht dann eben oftmals auch nicht, um über die Strecke genug Punkte zu sammeln. Also punktuell mal irgendwie was zu holen, wie jetzt das 0-0 gegen Everton, wunderbar, aber eben auf Strecke genug Punkte zu bekommen, dafür ist die Qualität im Kader, glaube ich, auch nicht groß genug. Vor Burnley steht West Ham. Ist natürlich auch ein No-Go, dass du als West Ham United mit 13 Punkte, 5 Punkte hinterm rettenden Ufer, wo übrigens Nottingham steht, deren Anspruch ist ja auch ein ganz anderer. Also, dass die beiden Vereine, nehmen wir mal beide, sich da unten tummeln, Nottingham und West Ham, der eine auf dem Nicht, der andere auf dem Abstiegsplatz, auf der 17 und der 18, das ist ja irre. Und da fehlt mir auch so ein bisschen die Fantasie, wie die beide drinbleiben sollen, denn dafür müssten ja andere Teams extrem schwächeln. Aber wer steht da noch? Also Leeds haben wir gerade drüber gesprochen, dann darüber noch Bournemouth, die auch immer ihre Punkte holen. Newcastle, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden, das ist keine Mannschaft für die zweite Liga. Brighton ist auch viel zu stark, und dann geht's schon in Richtung Everton, Tottenham, Fulham, Palace und so weiter und so fort. Also, ich glaube, das wird am Ende so eine Saison, wo mit Burnley und Wolves 2 runtergehen, wo man sagt, naja gut, okay, das überrascht jetzt keinen großartig, aber dann wird es noch jemanden treffen, den man überhaupt nicht auf der Rechnung hat. Weil wenn Leeds als Aufsteiger es nicht wird und Sunderland als Aufsteiger es eben auch nicht wird, dann muss es West Ham, Nottingham, vielleicht noch Bournemouth, wie auch immer, werden, aber das trifft auf jeden Fall einen, der überhaupt nicht damit gerechnet und geplant hat. Das wird ein böses Erwachen geben für einen.
Da hast du vollkommen recht, und Wenn man sich West Ham die letzten 5 Jahre anschaut, da hatten sie mal eine Saison dabei, wo okay war, wo sie um die internationalen Plätze gespielt haben, wo sie es dann auch geschafft haben, da wo sie mal ihr Potenzial auf den Platz bekommen haben. Aber sonst, das ist einfach ein Gemurkse, ein Gezurkse, die kriegen es nicht gebacken, ihr mal eine vernünftige Leistung über 70, 80 Minuten auf den Platz zu bekommen. Und wundern sich, dass sie dann halt als Verlierer vom Platz gehen. Sie haben immer mal wieder so 5 Minuten, wo sie dann mal zeigen, was sie eigentlich drauf haben. Aber diese unfassbaren individuellen Fehler, wo dann passieren, diese Disziplinlosigkeit, wo immer wieder passiert, dieses nicht füreinander Dasein, das macht dich wahnsinnig. Als Trainer wirst du da verrückt und egal, wen du da hinstellst, ich habe irgendwie so das Gefühl, das wird richtig eng für West Ham. Und wenn die das nicht kapieren, um was es da eigentlich jetzt geht, dann wirst du sehen, dann geht es ratzfatz, wo sie den Anschluss verlieren. Weil, wie du richtig sagst, ich habe Nottingham gesehen gegen Man City. Das war eine richtig gute Leistung. Die haben das auf den Platz bekommen, dass ihre PS auf die Straße bekommen hat. Also wenn du die Gesichter von Man City gesehen hast, wie sich die nach dem Spiel gefreut haben oder schon, wo sie die Tore erzählt. Die haben sich richtig gefreut, weil sie wussten, es wird brutal schwer. Und Nottingham hat es geschafft, ihre Leistung auf den Platz zu bekommen. Und ja, und trotzdem hat es nicht gereicht, aber die Leistung war okay, die war gut. Ja, und das ist der Unterschied zu West Ham, ja, weil da ist zum Teil die Leistung desaströs. Jetzt war sie okay gegen Fulham, das war jetzt sehr ausgeglichen, es war nicht so, dass Fulham sie jetzt an die Wand gespielt hat, aber trotzdem verlierst du, ja, mit der letzten Aktion. Klar ist es mit glücklich, aber ja, es ist so ein bisschen symptomatisch für West Ham. Und wie gesagt, ich mein Gefühl sagt, das wird eine ganz enge Kiste, dass du mich gewinnst.
Ja. Sagt auch mein Gefühl. Also insofern, es bleibt spannend unten und es bleibt spannend oben in der Liga. Widmen wir uns mal dem Meisterschaftskampf. Ist ja jede Woche so ein bisschen das Thema und jede Woche eigentlich das Gleiche, was wir da erzählen. Und zwar, dass Man City performt, dass Arsenal performt und dass Villa performt. Und genauso war es eben jetzt auch an diesem 18. Spieltag. Irre. Einfach irre, da lässt keiner federn. Das wird nächsten Spieltag anders sein, weil der Arsenal gegen Aston Villa im direkten Duell aufeinander trifft. Das heißt, irgendjemand wird da nicht 3 Punkte holen. Das geht halt nicht. Aber ansonsten sind die im Gleichschritt da oben weg und keiner lässt irgendwie auch nur einen Ticken nach. Und es waren allesamt knappe 2-1-Siege. Man City 2-1 bei in Nottingham. Wir haben sogar, du hast gerade ein bisschen das Thema angerissen. So, dann hatten wir das 2-1 für Arsenal gegen Brighton. Dann hatten wir aber auch den 2-1-Sieg von Aston Villa beim FC Chelsea nach 0-1 Pausenrückstand. Vielleicht fangen wir da mal an. Also João Pedro mit dem 1-0 und dann zweimal Watkins, 63. und 84. dreht das Ding komplett. Und also meine Kurzzusammenfassung wäre: Solche Spiele gewinnst du halt so, wie die gewonnen wurden, weil du eben oben stehst und das Momentum hast, weil eigentlich hatte Chelsea die besseren Karten, auch rein spielerisch in dem Spiel, oder?
Cedric, Chelsea hatte 75% Ballbesitz in der ersten Halbzeit. Du spielst gegen den Tabellendritten der englischen Premier League und hast 75% Ballbesitz. Das habe ich in meinem Leben noch nie gehört, geschweige denn irgendwo mal gesehen. Das war unglaublich. Ich habe, also Chelsea, was die in der ersten Halbzeit auf den Platz bekommen haben, das war sensationell. Eine Bereitschaft, ein Pressing, ein Zweikampfverhalten, dass das Aston Villa, ja, die haben ja nicht einmal aufs Tor geschossen. In 45 Minuten haben sie nicht einmal aufs Tor geschossen. Und das einzig Positive für sie war, dass es nur 1-0 schien. Das war das einzig Positive und ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte immer das Gefühl, die werden nicht panisch. Ja, die haben keine 3 Ballkontakte zusammenbekommen, da war er wieder weg. Aber sie sind nie panisch geworden. Es war keiner dabei, wo mal einen richtig zur Sau gemacht hätte. Sie waren alle cool, sie waren alle entspannt. Und ich, ja, irgendwie sagt mir das, das war so ein Matchplan. Schaut's, dass irgendwie, dass man nur knapp hinten liegen oder bestenfalls 0-0. Und in der zweiten Halbzeit machen wir es dann. Ja. Und mit den Auswechseln in der 60. mit Watkins, Odana und Sancho hat der wirklich das Spiel gedreht. Ja? Weil mit der gefühlt ersten Aktion macht Watkins das 1-1. Und dann macht er noch das 2-1 und Onana war ja auch noch mit beteiligt beim 1-1 oder weiß gar nicht, ob 1-1 oder 2-1 war. Aber perfekte Auswechslung und Chelsea ist dann völlig aus dem Konzept gekommen, so dominant und so beherrschend sie waren, haben sie dann Riesenmühe gehabt, wieder ihre Performance da auf den Platz zu bekommen. Und dann hinten raus kannst du nicht einmal sagen, es war dann unverdient. Ja, das ist ja das Verrückte. Sie hatten dann noch eine Riesenchance, da fast einen Dreierpack gemacht, Watkins, also noch eine Riesenmöglichkeit. Ja, also das war faszinierend zu beobachten, weil es ein grandioses Spiel war mit zwei völlig verschiedenen Halbzeiten. Und wie du sagst, wenn du oben stehst, dann bleibst du halt cool. Ja, Du wirst nicht panisch, du sagst, okay, lass die jetzt mal austoben und wir schlagen dann zu. So hatte ich das Gefühl, dass das so war und Respekt, also Hut ab und Chelsea so dann zu gewinnen, mein Kompliment.
Total, und es ist die Saison vom Ollie Watkins, der seit 2020 bei Aston Villa spielt, ist ja damals aus Brentford gekommen und mittlerweile für Aston Villa 232 Spiele in der Premier League, 89 Tore, also das waren jetzt die Treffer 88 und 89 und mit seinen 29 Jahren, glaube ich, jetzt auf dem Peak seiner Karriere, also keiner weiß, was noch kommt, aber ich behaupte das einfach mal, dass es ihn viel besser nicht treffen wird, also so ein bisschen sinnbildlich für Aston Villa als Team. Hat eine Ruhe, hat eine Qualität, sicherlich nicht immer dominant im Spiel, wie du es gerade absolut richtig beschrieben hast, aber ja, am Ende des Tages machst du die Dinger, beziehungsweise als Mannschaft holst du die Punkte, weil du eben an sich eine total gefestigte Truppe, ein total gefestigtes Kollektiv bist, nicht umsonst 11 Siege in Folge. Und ich glaube, von den 11 Siegen, also korrigiere mich gerne, aber nicht mal die Hälfte war berauschend herausgespielt, sondern meistens systemtreu, ganz klar im Kopf, klarer Matchplan und bis zum Ende konstant das Ding runtergespielt und dafür auch immer belohnt worden. Also wenig Hektik bis gar keine Hektik und vielleicht auch nicht den Druck, wie zum Beispiel Arsenal und Man City, die per se ja vom eigenen Anspruch her oben stehen müssen. Man selber hat einfach unfassbar Spaß dran gefunden, dass man oben bei der Musik mit dabei ist. Wenn es aber am Ende nicht der Titel wird, ist keiner mega enttäuscht. Vielleicht dann doch, weil man es hätte holen können, je nachdem, wie die Saison noch verläuft. Aber per se hat das ja vor der Saison keiner als Ziel ausgegeben. Wir wollen den Premier League-Titel holen, um Gottes Willen. Das ist dann bei Man City oder auch gerade bei Arsenal schon eine ganz andere Nummer. Und vielleicht auch deswegen so ein bisschen, wie hast du es so schön beschrieben in der letzten Folge, im Windschatten am Ende der Profiteur. Wobei ich glaube, dass alles Entscheidende Spiel an der berühmten Weggabelung, das gibt's dann eben beim nächsten Mal, am 19. Spieltag beim FC Arsenal oder gegen den FC Arsenal. Ist das auch das, was du sagen würdest oder was machst du aus für den Erfolg von Aston Villa und vor allem, wie blickst du auf das Topspiel von, jetzt gucke ich gerade mal, wann spielen sie denn gegeneinander? Am 30. Ich habe gedacht, über den Jahreswechsel sind, ne Quatsch, ist ja völlig Blödsinn. Wir haben ja noch vor Neujahr das Spiel. Also Arsenal gegen Villa. Auswärts spielt Aston Villa bei den Gunners. Also wie blickst du auf Villa? Was ist deren Erfolgsgeheimnis? Stimmst du mir dazu? Ist doch das Kollektiv und die Ruhe, dass man da eben oben nicht unbedingt dabei sein muss, aber gerne möchte. Und wie schaust du aufs Spitzenspiel am 30.12. um 21:15 Uhr?
Cedric, sie haben 8-mal mit einem Tor Unterschied gewonnen. Also ja. Das zeigt, ja, das hat eine Qualität und das ist ein Merkmal, ja, dass sie nicht unruhig werden, sondern dass sie daran glauben, dass sie als Sieger vom Platz gehen können. Oder erinnere dich gegen Arsenal zu Hause, ja, wo sie dann in der 95. das 2-1 gemacht haben. Ja, also das ist eine Mannschaft, die sich nicht aufgibt, ja, die weiß, dass sie Tore machen kann. Ja? Und deswegen, ich habe sie jetzt gegen Chelsea gesehen, da wo sie mir in der ersten Halbzeit nicht zu passiv waren. Also da hatten sie Glück, dass Chelsea es einfach nicht noch mehr Chancen kreieren konnten. Aber es ist halt auch nicht ganz so einfach, wenn 10 Mann 15 Meter vor dem eigenen Tor stehen. Also die waren ja wirklich im 16er gespannt. Das war zum Teil schon ein bisschen Harakiri. Und da bin ich gespannt, ob sie das gegen Arsenal auch so tun, weil da sehe ich dann Arsenal schon nochmal eine Qualität, gerade im Offensivbereich, im kreativen Bereich, wo sie sich dann noch mehr Torschancen erarbeiten können und dann wimmelt es auch und dann kommst du auch nicht mehr zurück. Also sie müssen schon schauen, dass die Gefahr weiter weg vom Tor zu halten. Und wie gesagt, ihr Umschaltspiel dann in der zweiten Halbzeit war sagenhaft, das war richtig gut. Und das müssen sie aber über 90 Minuten hinbekommen, weil sonst schätze ich Arsenal zu stark ein. Also Arsenal wird. Ich glaube, dass Arsenal gewinnt.
Okay. Und dann hätte man ja einen Zweikampf anstatt einen Dreikampf, zumindest temporär mal an der Spitze, denn neben Arsenal auch Man City eine Mannschaft, die momentan von einem Dreier zum nächsten rennt und richtig Bock hat, sich da oben festzuspielen und vor allem natürlich auch jetzt hofft, dass es einen Führungswechsel gibt. Also es könnte ja theoretisch auch sein, dass die beiden Mannschaften unentschieden spielen und dann wäre Man City der große Profiteur und würde vorbeigehen und ich glaube ja sogar, dass das so passieren wird und dass man, wenn man dann in Sunderland gewinnt, über Neujahr, naja, jetzt muss ich gucken, das ist alles am 30.12. und am 1. Januar, da darf ich nicht durcheinander kommen. Also am 30.12., jetzt, dass wir das nochmal geordnet haben, Arsenal London gegen Aston Villa um 21.15 Uhr und am 1. Januar, am Neujahrstag um 21 Uhr, da wird also nicht viel Silvester gefeiert, Sunderland gegen Man City. Und ich könnte mir vorstellen, Man City holt da die Spitze und bleibt dann auch vorne und holt die Meisterschaft. Du sagst ja, Arsenal macht das. Ich will jetzt nicht wieder eine Wette abschließen, weil wir wissen mittlerweile, dass du im Wetten deutlich besser bist. Aber ich glaube, Arsenal hat die Konstanz gefunden, die man zu Saisonbeginn schon hätte haben wollen. Da braucht es noch ein bisschen. Wir sind schon fast verwundert, dass das dann doch so schnell ging mit der Mannschaftsfindung. Man hätte ja auch sagen können, nach dem großen Umbruch braucht es noch ein bisschen länger, bis das Ganze als Kollektiv so wunderbar funktioniert. Aber eben diese Qualität der Spieler macht es eben, dass das jetzt schon läuft. Und man ist eben ganz vorne bei der Musik mit dabei, bei Nottingham mit 2-1 gewonnen. 40 Punkte nach 18 Spielen, das ist ein 2-Komma-Schnitt und damit Man City brutal stark und kaum wegzudenken da oben. Also stärker auch, als du gedacht hast, ne?
Ja, es ging schneller, wie ich gedacht habe. Sie haben eine brutale Konstanz eben in ihre Leistungen reinbekommen. Ein Ryan Cherki spielt mittlerweile wirklich herausragend gut. Ja, der nimmt so den Platz von De Bruyne langsam ein, ja, der gute Vorlagen gibt, jetzt maßgeblich beteiligt war, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Also da kommen, die kommen immer besser rein, wobei es war ein hartes Stück Arbeit. Wie gesagt, Nottingham hat dort alles auf den Platz gelassen. Sie haben, meinen Sie, die richtig gefordert und du hast an der Reaktion der Spieler gemerkt. Ja. Sie haben sich riesig gefreut. Sie wussten, das war ein extrem wichtiger Sieg heute, weil Nottingham A, eine gute Mannschaft hat, da zu Unrecht in ihren Augen dort unten stehen. Und weil eben Arsenal vorgelegt hat und du musstest dann nachziehen, ja. Also von daher, ganz wichtiger Sieg und, Herr Guardiola hat's wieder geschafft, einen Glauben auch in diese Mannschaft zu bekommen. Du merkst einfach, ey, wir sind im Meisterrennen und wir wollen Meister werden. Das spürst du und wie hat Reinders so schön gesagt im Interview? Ja, wir jagen Arsenal. Und es ist halt die Frage, wie mental stark ist Arsenal? Ja, macht es ihnen nichts aus? Können sie trotzdem ihre Leistung bringen oder versagen ihre Nerven? Das kann natürlich schon auch passieren, weil es ist nicht so einfach, da vorne weg zu marschieren. Und du weißt, da sind welche, die jagen dich mit Villa und Man City. Also das ist schon auch mental eine anstrengende Situation. Bis jetzt meistern sie sich sehr gut, aber wie gesagt, Man City lässt nicht locker und ich bin gespannt. Es wird sehr, sehr spannend werden, die nächsten Spiele, weil wie gesagt, jetzt geht's ins Eingemachte. Ich glaube, bis Januar Crystal Palace, weil wir haben 11 Spiele bis Ende Januar, also es ist verrückt. Alle 3 Tage musst du daran und das wird hochintensiv für die Spitzenteams und da bin ich sehr gespannt, ob du da trotzdem deine Siege einfährst oder ob du Federn lassen musst, weil wie gesagt, die Strapaze ist natürlich schon exorbitant hoch.
Absolut. Und im Januar kommt ja auch wieder die Champions League dazu und auch deswegen gibt es sämtliche Spiele im ersten Monat des Jahres 2026. Das wird kräftezehrend für alle Teams, die da beteiligt sind. So, dann schauen wir zum Abschluss noch auf den Tabellenführer, auf Arsenal London. 2-1 gewonnen gegen Brighton. War ein hartes Stück Arbeit. Der Spanier David Raya im Tor vom FC Arsenal verhindert den späten Ausgleich der Mannschaft, die auf der 13 steht, Brighton, Hove and Albion. Das war schon stark von Brighton und hätten auch einen Punkt verdient gehabt. Aber am Ende auch hier wieder so ein klassisches Spiel, dass du halt dann doch ziehst, weil du eben vorne stehst und weil du einen guten Torwart hast. Eine Menge Arbeit und am Ende zählt aber nur das Ergebnis. Nur das Ergebnis.
Ja, sehe ich ein bisschen anders, Cedric. Also ich habe 60 Minuten lang ein richtig gutes Arsenal gesehen, die wirklich dominant war. Auch Hürzeler danach im Interview gesagt, er war völlig unzufrieden mit der ersten Halbzeit.
Das Tor in der 64. durch Gomez, da kippte das Ganze so ein bisschen.
Ich sage, bis zur 60. haben sie mir gut gefallen. Und dann, wie du sagst, die Parade des Jahres von Raya, der wirklich sensationeller Spielzug von Brighton und herrlicher Abschluss mit links und kriegt normalerweise genau in den Giebel. Und Raya kommt mit den Fingerspitzen noch hin und taucht den Ball da. Also es war eine wunderschöne Parade. Ich habe den eigentlich schon drin gesehen. Und dann kannst du da 2-2 spielen. Da kriegt der vollkommen recht. Nur ich muss ja auch die Leistung bewerten. Und die war schon. Bei Brighton kann schon sehr unangenehm sein. Und das haben sie größtenteils eben sehr, sehr gut im Griff gehabt. Aber wie gesagt, du hast recht. Im entscheidenden Moment brauchst du dann eben aber auch Spieler, die dann entscheidende Dinge machen, und das war in dem Fall der Torhüter, der es geschafft hat, eben eine Glanzparade hinzulegen und die 3 Punkte dadurch festzuhalten, weil ich nicht weiß, nach dem 2-2, ob sie dann nochmal zurückgekommen wäre. Das ist immer ja hypothetisch, und das zeigt die Champions auch, ja, wenn es drauf ankommt, dann brauchst du eben Spieler, die dann eben besondere Dinge machen, und Robert, seine Aufgabe ist es halt normal, wirklich zu versuchen, hinten keins zu bekommen, und das hat er. Er hat zwar 1 bekommen, wo er nichts dafür konnte, aber das 2. konnte er verhindern mit der Parade des Jahres.
Ja. Und damit haben wir die Gunners auf der 1, dann Man City, dann Villa und ja, die beiden Teams der Stunde, Arsenal und Villa, spielen eben direkt nochmal schön in diesem Jahr gegeneinander. Und zwar am Dienstag, 30.12. Also wenn ihr die Folge hört, kann man sagen morgen. Wenn ihr sie direkt nach Ausgabe am Montag hört, dann kann man sagen morgen Abend. Also Dienstag, 30.12. Arsenal Villa und dann am 1. Januar, das ist der Donnerstag, dann Man City gegen Sunderland. Vielleicht ist Man City ja dann doch in der Situation, dass sie an die Spitze springen können. Dafür müsste aber eben das Duell bei den Gunners unentschieden ausgehen. Das ist die Situation. Wir sprechen drüber dann am 5., das wäre der nächste Montag, 5. Januar. Und dann war es das für dieses Jahr, Markus, würde ich sagen. Dann machen wir hier zu und schließen die Türe ab und machen sie nächstes Jahr wieder auf. Und ich freue mich drauf und wünsche dir und allen Hörern jetzt erstmal einen gelungenen Wechsel in ein Jahr voller glücklicher Momente, vor allem voller Gesundheit. Das ist das Wichtigste, das haben wir am Anfang der Folge schon gesagt. Das ist bekannt. Und macht was draus und kommt gut rein vor allem. Kommt gut rein erstmal und dann nächstes Jahr was draus machen. Also, alles Gute euch.
Cedric, dir und den Zuhörern natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und dass alles so wird, wie ihr euch das vorstellt, dafür drücke ich die Daumen und wünsche euch das Allerbeste. Macht das Bild. Servus.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.
Ab 18 Jahren. Erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de.